Heute werfen wir das Licht auf eine Story aus dem Schweizer Fußball, die vielleicht bei den meisten unter dem Radar fliegt. Der Willi Vogt ist ein Spieler mit viel Talent und einem Weg, der geprägt ist von Verletzungen, Wechseln und man muss es auch sagen, Rückschlägen. Der Weg hat ihn aber auch nach Bellinzona geführt, zum AC Bellinzona, wo er ausgerechnet in einem schwierigen Umfeld die Saison von seiner noch jungen Karriere spielt. Zusammen wollen wir über diesen Weg reden, darüber, was ihn bremst hat, wie er damit umgegangen ist und wieso er heute stärker ist als jemals zuvor. Und ja, auch heute gibt es wieder etwas zu gönnen. Bei uns hier bei Storytime. Willi, schön bist du da. Besten Dank, dass du den Weg von Bellinzona auf dich genommen hast. Ist gegangen, Gotthard und so, schnell.
Ja, tipptopp. Ja, danke, dass ihr mich eingeladen habt, dass ich bei euch Gast sein darf.
Sehr gerne.
Freue mich.
Erzähl doch mal unseren Zuhörern und Zuschauern, wer du bist. Auf dem Feld, aber auch abseits vom Feld. Was charakterisiert dich so?
Ich bin der Willi Vogt. Hier in der Schweiz aufgewachsen. In Brasilien zwar geboren, aber mein ganzes Leben lang eigentlich da mein Umfeld gehabt, Familie, in Freiburg. Und schon in jungen Jahren angefangen Fußball spielen, hat bei mir eigentlich schon früh erkannt, dass das Talent da ist, dass die Freude am Fußballspielen um ist und eigentlich seit ich angefangen habe können laufen, Ball am Fuß gehabt, immer draußen gsi und dann so meinen Weg gemacht im Fußball. Und zu meiner Persönlichkeit, ich bin ein recht bodenständiger Mensch, recht offen, ehrlich und mit immer mit Freude und einem Lächeln durchs Leben mit jeglichen Leuten Kontakt.
Du wirst es mir verzeihen, aber beim Namen Willi Vogt denkt man nicht unbedingt an Joga Bonito und Brasilien. Wie ist das zustande gekommen? Kannst du vielleicht schnell ein bisschen erzählen davon?
Wie gesagt, eben ursprünglich Brasilianer. Und wenn man jetzt so den Namen Vogt hört, denkt man jetzt nicht unbedingt an brasilianische Wurzeln. Wenn man jetzt ganz, ganz tief in den Stammbaum von meiner Familie hineinschaut, sieht man, dass ich Spuren von österreichischen Wurzeln drin sind. Und von dort halt der Name Vogt kommt. Und die Mutter von mir, die hat mir bei der Geburt den Namen Willi gegeben. Und zuerst aber hat sie sich dagegen entschieden, weil sie sich den Namen Gabriel gewünscht hat, weil bei der Geburt nicht alles korrekt gelaufen ist. Man hat nicht gewusst, ob es gut kommt oder nicht. Lang im Spital gewesen, lang geleidet, die Mutter. Und wo dann alles sich beruhigt hat, hat sie mir den Namen Gabriel gegeben, halt den Schutzengel.
Genau.
Er hat es mir jetzt aber als zweiten Namen können geben und hat sich dann doch für Willi entschieden.
Sehr schöne Geschichte. Ja, bei Vogt denkt man vielleicht nicht unbedingt an Brasilien, aber Kenner vom Schweizer Fußball denken eventuell an deinen Onkel, oder?
Ja, definitiv. Mein Onkel Paulo Vogt, lang in der Schweiz tätig gewesen, als doch auch Superstürmer, viel Goal gemacht, auch schon Titel geholt hier in der Schweiz. Wenn man den Namen Vogt gehört, kann man sicher...
Ein Vorbild von dir?
Definitiv, definitiv. Er lebt ja jetzt auch in der Schweiz, ist lange in Brasilien tätig gewesen, ist aber vor etwa 6-7 Jahren wieder zurück in die Schweiz gekommen, mit dem Sohn zusammen. Und bis heute eigentlich von jungen Jahren bis heute immer mit ihm im Austausch. Wenn ich mal Freitag habe, fahre ich zu ihm heim, dort zusammen zu Nacht essen. Mit ihm auch jetzt letzten Sommer eigentlich praktisch die ganze Sommerzeit
verbracht.
Mit ihm auf dem Fußballplatz und mich dort fit gehalten.
Schön. vielleicht, wenn man schon von Vorbildern redet, fragt das Vorbild in der Familie, aber vielleicht auf höherem Level, wer sind so deine Vorbilder als kleiner Bub?
Für mich gibt es absolut nur einen Namen als Brasilianer und das ist der Neymar.
Okay. Ich hätte jetzt Ronaldinho gedacht, aber vielleicht sind wir eine andere Generation.
Ich weiss ja, nicht. Ich glaube, meine Generation ist halt mit ihm aufgewachsen und jetzt auch ich, schon seit jungen Jahren, was ich dort im Fernsehen von ihm gesehen habe, mit ihm aufgewachsen, ist für mich ein absolutes Vorbild.
Du bist mit 6, glaube ich, in die Schweiz gekommen. Vielleicht magst du dich nicht mehr so erinnern, aber Fußball in Brasilien, das ist nochmal ganz ein anderer Stellenwert, als es zum Beispiel da ist, oder? Das ist Religion, oder?
Ja, definitiv. Also überall, wo du hinlaufst, wo du hinlaufst, siehst du den Fußball. Die Freude auch in diesen Leuten, wenn sie Fußball spielen. Ja, es ist du musst es gesehen haben, wenn du mal dort bist. Also die Leute, die leben wirklich für Fußball dort. Mm, mm. Weil halt ganz, ganz andere Umstände dort gelebt werden.
Ja, ich finde es immer so krass, wenn man die Bilder sieht von den Leuten, die am Jonglieren sind, irgendwie an Copacabana dort. Und irgendwie jeder kann brutal jonglieren. Frau, Mann, Hund und so. Die jonglieren dort, als wäre es nichts. Das ist schon immer crazy zu sehen. Oder? Gut. Kommen wir zurück zu dir. Du hast gesagt, du hast sehr früh angefangen zu shooten. Das war beim FC Freienbach. Dort hat alles angefangen. Du bist halt eben aber relativ schnell, würde ich mal sagen, den Schritt gemacht und bist zur GC in die Jugend. Wie alt bist du dort und wie ist es zu dem Wechsel gekommen?
Ja, ich habe angefangen bei Freienbach, beim Dorfverein. Hm. Und nach kurzer Zeit hat man dann wirklich auch gemerkt, auch in jungen Jahren, dass ich dort auch unterfordert gewesen bin. Und dann bin ich aber zuerst zu Rappi gegangen. Mhm. Und die haben dort damals noch eine Partnerschaft gehabt mit GC zusammen. Mhm. Und dann haben sie mich dort amigs eingeladen in so Pool-Trainings.
Ja.
So haben sie Talent von der Region halt in den Campus gerufen, um dort nachher auch die Spieler zu scouten. Hm. Und das habe ich dann für ein halbes Jahr gemacht. Bin pendelt immer von Rappi auf Zürich im Campus. Und dann in der U15, Anfangs U15, ist dann der Wechsel definitiv gekommen, als ich dann zu GC gewechselt bin.
Mit 14 in dem Fall?
Ja, genau.
Mhm. Du bist eigentlich mit 14, oder ist man gerade in dieser Phase, wo so ein bisschen, sag jetzt mal, ernst vom Leben anfängt, Lehre oder Ausbildung. Wie ist das aneinander vorbeigegangen?
Eigentlich ganz, ganz gechillt.
Okay.
Das Einzige, was so ein bisschen umständlich war, ist halt der Weg gewesen. Mhm. Von zu Hause auf Zürich. Die ersten paar Mal, klar, haben die Eltern den Weg mitgemacht, in den Campus reingefahren, aber dann irgendwann bin ich dann auch selbstständig geworden und in den Zug gestiegen, in den Campus gefahren und mit der Schule, ich hatte das Glück gehabt, dass ich bei, in Wollerau die Schule durfte machen, die Sekundarschule, und die haben dort so ein Programm gehabt, wo sie talentierte Sportler aufgenommen haben in Klassen und die dann auch bevorzugt worden sind im Sinn von, wenn halt mal ein Training ist, dass man früher gehen darf, oder jetzt ein Trainingslager oder ein Nazi-Aufgebot, dass man da ohne Probleme einfach kann, von der Schule absent sein.
Da merkt man, oder, dass es eine ganze Struktur braucht, eigentlich, um den Erfolg eines Sportler zu begleiten. Oder? Also es geht von der Schule über den Verein zu der Familie. Es ist nicht nur der Spieler allein, oder? Es ist die ganze Gesellschaft eigentlich.
Ja, absolut. Also ich meine, ich wüsste jetzt nicht, ob ich heute an dem Standpunkt wäre, wenn jetzt nicht alles so sauber, sage ich jetzt mal, gelaufen wäre mit Schule. Natürlich eine Familie, die unterstützt, auch natürlich das Umfeld, das enorm wichtig ist. Aber ja, eben heutzutage hat man das Glück, dass man die Möglichkeit hat, um das können vollstrecken.
Wie oft haben wir trainiert in der U15?
Praktisch eigentlich jeden Tag. Krass. Also vom Montag bis Freitag. Hat der gegeben, natürlich, wo man den frei gehabt hat. Ist dann aber individuell dann 2-3 Tage vorher halt mit dem Plan zusammengeschickt worden.
Okay.
Aber ja, eigentlich schon seit jung auf Vollgas, Montag bis Samstag im Fußball tätig sein.
Und kommt dann, oder? Als Junge, wir lieben Fußball, jede freie Minute verbringt man auf dem Sportplatz. Aber kommt da nicht irgendein, ist vielleicht auch so ein bisschen leicht der Anschiss oder der Moment, wo die Disziplin muss greifen, weil du dann sagst, so, jetzt schon wieder jeden Tag ins Training, ich hätte jetzt gerne mal einen Tag frei.
Ich muss ehrlicherweise sagen, es gibt viele Sportler, viele Leute, die sich mit diesen Gedanken umschlagen, was ja natürlich auch komplett normal ist, vor allem als junger Spieler. Mhm. Aber ich habe das praktisch eigentlich nie gehabt. Also wirklich schon von jung auf. Ich bin immer gerne ins Training gefahren. Wie vorher gesagt, ich hatte ein gutes Umfeld gehabt, auch in der Mannschaft schnell mich anfreundet mit Mannschaftskollegen. Und ich hatte einfach die Freude gehabt und habe jeden Tag eigentlich darauf gewartet, dass ich ins Training gehen kann, dass ich dort shooten kann, dass ich mit meinen Kollegen kann im Zug hocken kann, nach dem Training mit ihnen dann auch wieder heimfahren. Für mich war es nie irgendwie ein Leid oder so. Nein, gar nicht.
Und das heisst, du bist aber auch in deinem Kopf ist klar gewesen, ich gehe den Weg Profifußball.
Ja, definitiv. Aber ich sage, das hat sich erst konkretisiert, je älter ich geworden bin.
Okay.
Sag mal, in jungen Jahren macht man sich noch nicht so Gedanken darüber, dass man unbedingt Profi werden will. Okay. Klar, man sieht die Idole im Fernsehen, man sieht Champions League-Spiel, Super League, was auch immer. Aber ich wollte wirklich einfach von Tag zu Tag Fußball spielen und dann halt mit dem Alter, wo es dann auch ein bisschen ernster geworden ist, wo man auch ein bisschen, sage ich jetzt mal, talentierter war als andere, für mehr Aussichten, um überhaupt können, Profi zu werden, dann hat man sich dann wirklich auch Gedanken gemacht und gesagt, hey, das könnte realistisch werden.
Gleich ist es ja doch Schlag auf Schlag gegangen, oder? Im U16 warst du in der Nazi gewesen. In der Zeit hast du unter anderem mit Heinz Moser und auch Mauro Lustrinelli gespielt. Vielleicht kurz Zeit zum Lustrinelli. Hättest du gedacht, dass er das Zeug zu einem Meistertrainer hat?
Ich habe nicht sehr, sehr viel zu tun gehabt mit dem, mit dem Mauro. Wie du vorher erwähnt hast, Nazi mit ihm amigs zusammenzuhören gehabt, ist ein sehr, sehr engagierter Trainer gewesen, sehr ehrlich, sehr direkt, teilweise natürlich auch streng, was es auch braucht, aber wenn ich jetzt so auf die Saison zurückschaue vom FC Thun, ist es natürlich ein unglaubliches Erfolgserlebnis, was die jetzt da angebracht haben und Mauro als Trainer hat mich jetzt nicht gewundert, dass das so etwas zustande gebracht worden ist.
Aber zurück zu dir, du hast dort in der Nazi-Zeit mit Spielern gespielt, die, ich sage jetzt mal, vielleicht noch mehr bestätigt haben als du, oder ein Rieder, der zum Beispiel bei Augsburg ist, ein Stergiu, Omeragic, bei Basel. Wie gut hast du dort mithalten?
Eigentlich recht gut. Also ich habe jetzt da kein Problem gehabt, um mich da irgendwie durchzusetzen. Ich habe schon immer gewusst, was ich drauf habe, was ich kann. Also ein bisschen das Freche in jungen Jahren, wo du einfach machst, auf was du Lust hast. Auch wenn mal der Trainer jetzt dir sagt, du sollst 2-3 Übersteiger weniger machen, 2-3 Haken weniger, damit das Spiel flüssig bleibt. Nicht so oft den Ball verlierst. Aber da bin ich ein ganz, ganz anderer Spielertyp. Ich tue gerne riskieren, ich tue gerne kreieren und ich kann mich da gut können mithalten.
Hat die 6 Jahre in Brasilien vielleicht auch noch Türkei entfaltet?
Oder? Ja, vielleicht schon.
Auch für Brasilien. Wenn CSU angeklopft hätte für die Naturmannschaften. Ja. Oder vielleicht auch in Zukunft? Oder?
Definitiv.
Also, ja, dann muss man sagen, tut mir leid, Schweiz.
Ich glaube, wenn man von so einem Fußballland kommt und wirklich so eine Macht bei dir anklopft und fragt, ob du darfst für dein Land, für dein Herkunftsland zu spielen, dann ist es schwierig, Nein zu sagen.
Ja, ist klar. Und gleich wirst du wahrscheinlich stolz sein, oder?
Absolut.
Du bist Dann nach GC bist du in U21 zum FC Basel. Natürlich eine Top-Adresse im Schweizer Fußball. Wie hast du das erlebt, den Vergleich GC und Basel in der Jugendstruktur?
Ich kann sagen, dass bei GC eigentlich von jung auf bis nachher zu dem Wechsel alles sehr ruhig war. Mhm. Auch von außen, von oben. Von den führenden Leuten. Man hat nicht viel gehört. Die Leute haben ruhig gearbeitet. Die Spieler haben sich können fokussieren aufs Training, auf das Spiel. Ist eigentlich alles von jung, eben von der U15 bis eigentlich in der U21, alles sehr geradlinig verlaufen. Und dann hat es den Wechsel gegeben in der U21, weil bei mir, ich musste zweimal meinen Meniskus operieren und ich bin kurz vor dem Meniskusriss bin ich kurz vor einem Sprung in der Erstmannschaft. So ein bisschen erweitertes Kader, der Endspieler, den man fördern möchte. Und dann habe ich mich leider verletzt, habe zweimal operieren, lang out gewesen. Und dann im Sommer hat es dann geheißen, ich müsste dann wieder halt mich über die U21 empfehlen. Ohne Profivertrag und da habe ich mich entschieden, dann einen anderen Weg einzuschlagen. Und dann bin ich beim FC Basel gelandet und natürlich eine sehr, sehr gute Adresse, wenn man den Namen hört. Ist dann aber nicht so gut verlaufen, wie ich es mir erhofft habe. Ich bin recht kurzzeitig, ein halbes Jahr.
Ja.
Ich kann sagen, dass viel auch außenrum von der Erstmannschaft, von den Leuten oben, von den Verantwortlichen, dass halt einfach auch viel Druck ausgeübt wurde. Ist natürlich klar, FC Basel, sehr grosser Name, die Spieler müssen leisten, auch in der U21. Und dann ist es halt auch spielerisch nicht gelaufen in der Mannschaft mit dem Trainer. Und dann von dort an ist eigentlich alles bergab. Ich konnte nicht mehr das spielen, was ich eigentlich kann. So ein bisschen Selbstvertrauen verloren. Und wie du auch weißt, wenn du als Spieler das Selbstvertrauen nicht mehr auf den Platz bringen kannst, dann ist es extrem schwierig, dort nochmal etwas zu zeigen. Und nachher im Winter hat man sich dann entschieden, Trenti Weg zu gehen.
Ja, ich denke vor allem für den Spielertyp, den du vorher beschrieben hast, wo du selber bist, oder für den Freche. Ist Selbstvertrauen natürlich so und so, oder?
Genau.
Weil die Frechheit, die stemmst aus dem Selbstvertrauen, oder? Dass du eben den Unterschied kannst machen. Und wenn du das verlierst, dann verlierst du eigentlich die Identität von deinem Spiel, oder? Und wenn du die Identität verlierst, dann bist du verloren, oder?
Absolut.
Aber würdest du sagen, ist einfach beim FC Basel schnell einmal so ein bisschen, ich erinnere jetzt den Begriff politisch geworden, so ums Teamgefüge umeinander?
Ja. Dort hat mich wirklich zum ersten Mal auch gespürt, dass anders Druck ausgeübt werden kann, wie als nur vom Trainer oder von den Leistungen. Ich muss mich aber auch selber ein bisschen als Ohr nehmen, dass ich zu dieser Zeit nicht das Beste herausholen konnte, weil ich halt einfach auch noch jung, unerfahren war. Ich denke dann, es ist ein Selbstläufer. Und dann einfach auch schnell mal auf die Schnur geht.
Ja. Hast du das Gefühl gehabt, dass du als jemand von GC kommt, der von GC kommt, mehr Mühe hast, dir quasi dein Plätzchen zu machen bei Basel, wo man schon auch weiss, dass dort halt schon ein bisschen Basler Klicken unterwegs ist oder wo sich kennt und sich gerne hat etc. Oder also das gehört man ja ab und zu so ein bisschen, oder? Das Geflüster. Ist das wirklich so?
Also, als ich angekommen bin, gar nicht. Also, ich konnte mich eigentlich schnell finden in der Mannschaft selber. Ich habe auch mit irgendwelchen Spielern dort zusammen lange in der Nazi zusammen geshootet. Aber noch zu GC-Zeiten, da ist ganz klar gesagt worden, dass Zürich, dass Basel, die müssen einfach weggeputzt werden. Und wenn es mal auch streitig kann werden auf dem Platz, da wird einfach alles gemacht, dass Basel, Zürich da ja nicht vom Platz, als Sieger vom Platz geht.
Aber nachher beim FC Basel hast du nicht das Gefühl gehabt, dass das irgendwie so ein Hindernis ist. Vielleicht nicht mal nur im Team selber, sondern eben mit den Leuten so ein bisschen ums Team herum.
Nein, das habe ich wirklich gar nicht gespürt. Weder von den Spielern, noch von den Verantwortlichen, noch von Fans. Okay. Gar nicht.
Okay. Es ist ja dann weitergegangen beim FC Winterthur, eben nach 6 Monaten, du hast es vorher gesagt. Es ist Basel leider schon wieder hinter dich gelassen. Bist du zu der U21-20. Es war wieder ein bisschen eine Zwischenstation gewesen. Oder in der Zeit, du hast vorhin Verletzungen erwähnt, über das reden wir dann später noch ein bisschen, wo du so ein bisschen an dem entscheidenden Schritt gekratzt hast, oder? Ist dann wieder ein bisschen so hin und her gewesen. Wie bist du mit dem umgegangen? Was hat das mit dir gemacht?
Also ich muss sagen, als ich nachher von Basel das Gespräch geführt habe mit den Verantwortlichen und es nachher dort geheiss hat, es geht nicht weiter, war natürlich schon auch ein bisschen ein Bruch gewesen.
Mhm. Also du wärst gerne geblieben?
Nein, aber dass man das dann einfach auch live und persönlich hört, dass die andere Partei einfach nicht mehr weitermachen will, das war dann schon auch ein Stich
gewesen. Im Weckruf vielleicht
auch? Ja, definitiv. Ja. Definitiv. Und dann ja, lang eigentlich überlegt, was könnte der nächste optimale Schritt sein. Und mein Vater ist eigentlich für alles zuständig, was Fußball anbelangt. Er ist lange auch im Fußball-Business tätig gewesen. Natürlich auch mit meinem Onkel zusammen seine ganze Karriere Seite an Seite können verfolgen, beraten. Und dann hat man ja im Winter nachher ein langes Gespräch geführt, was dann der nächste Schritt kann sein, was gut ist für mich, vor allem auch, um auch können das zeigen, was ich kann. Und dann ist Winti angekommen, also hat angeklopft. Und ja, wenn man es jetzt so auf Papier anschaut, ist es sicher ein Step back gewesen. Aber wenn ich jetzt zurückschaue, ist das definitiv die richtige Entscheidung gewesen, weil ich bin nachher zu Winti gegangen. Haben dann dort den Murat Ural als Trainer gehabt. Die ersten paar Wochen recht streng mit mir gewesen. Also ich habe mich auch dort nachher müssen als eigentlich GC-Bub und Basel-Spieler, Ex-Basel-Spieler, dort müssen meinen Platz erkämpfen. Das war nicht selbstverständlich gewesen. Aber habe mich dann schnell dort gefunden und er hat mir Gott sei Dank dann in dieser Zeit mich sehr unterstützt, Gespräche mit mir geführt. Und mir nachher wieder eigentlich das Selbstvertrauen wieder zurückgeben, das ich verloren hatte.
Es hören uns sicher junge Spieler zu, die auch so einen Weg verfolgen im Profifußball. Ist das vielleicht so ein Tipp, den du ihnen kannst geben? Haben sie keine Angst, mal einen Step back zu machen, um wieder Anlauf zu holen?
Definitiv. Also, wenn ich jetzt zurückschaue an den Schritt, wenn man jetzt auf den ersten Blick oder auf den ersten Gedanken sich überlegt, ja, ist das richtig, einen Schritt zurück zu machen, ich will durch gegen Führung gehen, ich will den nächsten Schritt machen, gegen rauf. Ein Rat kann sein, dass man, wenn es nötig ist, mal einfach einen Step back sollte machen, um einfach auch sich wiederfinden können. Weil du weißt selber, Fußball ist sehr schnelllebig, sehr viel Druck verbunden. Was heisst Druck? Fußballdruck halt, dass man spielen will, jedes Spiel, dass man gut im Training will sein, dass man sich will, empfehlen für den Trainer.
Absolut.
Und das hat mir einfach dort extrem geholfen, dass ich nachher dann auch in einem Umfeld gewesen bin. Und ich sage jetzt auch mal, in einer schlechteren Liga habe ich spielen, wo ich dann auch meine Freiheiten gehabt habe, um das machen, was ich eigentlich kann.
Zurück zu deiner Identität finden.
Genau.
Jetzt, du bist aber trotzdem nur, sage ich jetzt mal, ein Jahr geblieben. Etwas hätte die Zeit gelangt? Oder wieso ist es denn zum Wechsel gekommen wieder?
Es war so, dass ich bin frisch zu Winter kam. Dort mich in der U21 etabliert, Spielminuten gesammelt. Und zu dieser Zeit war auch der Alex Frey Trainer im Eis.
Ja.
Und man hat dort so ein Programm gehabt, wo von der U16 bis seit U21 talentierte Spieler, die sie sich ausgesucht haben, mhm. Am Mittwochmorgen ein Training haben dürfen führen. Und es hat Tage gegeben, wo der Alex Frey selber das Training geführt hat,
ja.
Um einfach auch sich das Ganze können anzuschauen. Und der Alex kennt mich schon seit jungen Jahren natürlich auch, weil er bei Basel Trainer war, schon immer. Und dann dort das erste Mal, als ich ihn traf, lange auch ein Gespräch kam mit ihm. Hat mich da gefragt, wie es dazu gekommen ist, dass ich da bei Winter gelandet bin, meine Zeit bei Basel, bei GC. Und ja, ich kann doch sagen, nach einem Training hat es für ihn gelangt, dass ich ihn noch überzeugen konnte, dass er sich für mich einsetzt und mich in die Erstmannschaft will, können holen. Und dann nach kurzer Zeit, eigentlich nach etwa 2-3 Monaten, habe ich dürfen bei Vinti Mais trainieren,
jawohl.
Sicherlich. Und dann ist das Ende gekommen. Vinti ist aufgestiegen. Der Alex ist nicht geblieben. Ist auf Basel gegangen zurück. Und dann ist der Bruno Berner gekommen. Ich konnte eigentlich die ganze Vorbereitung dann mitmachen mit dem Mais. Gute Leistung gebracht, auch in den Testspielen, gute Goals gemacht. Hat sich dann aber trotzdem entschieden, dass er die Jungen wieder möchte zurückschicken in die U21. Dass wir uns dort wieder empfehlen sollten, weil er halt sich andere Gedanken gemacht hat, mit anderen Spielern hat in die Super League. Und dass es für uns auf dem Niveau halt noch nicht gelangt. Und zurück in die U21 kann ich nicht wollen. Also das hat mir gelangt, das halbe Jahr. Das hat mir auch bestätigt, dass es für mich dort nicht mehr weitergehen sollte. Halt auch einfach vom Leistungsniveau her. Und dann hat man kurz nach dem Gespräch mit Vinti, mein Ex-Trainer, der Selçuk Sasivari, der war zu dieser Zeit Co-Trainer bei Schaffhausen. Er hat mir eine Message geschrieben, hat mich gefragt, wie es aussieht bei Vinti, ob ich dort etwas unterschrieben habe oder ob ich möglicherweise natürlich einen Wechsel machen könnte.
Das ist schon noch krass, oder? Die ganze Erzählung zeigt eigentlich, mir gehört das. Der Begriff immer in der Privatwirtschaft und so, People's Business, ist im Fußball nicht anders, oder? Also ja. du kennst gewisse Leute, die haben gewisse Einstellungen. Wenn es gerade passt mit diesen Leuten und mit diesen Einstellungen, dann macht sich ein Türchen auf und sonst geht das also wieder zu, oder? Also, ich denke nicht, dass du in dieser, du hast es selber gesagt, in dieser Vorbereitung hast du ja nicht schlecht gespielt und trotzdem bist du wieder zurück, oder wärst wieder zurückgeschickt worden in die U21. Macht dich da auch so ein bisschen Frust breit, oder?
Ja, definitiv. Also, wo ich das gehört habe. Und es war auch ein bisschen zu einem blöden Zeitpunkt gewesen, weil ich und ein paar andere Spieler von der U21 haben dort eigentlich praktisch die ganze Vorbereitung dafür mitmachen. Und ich meine, du kommst auf als junger Spieler, als Aufsteiger, bei einem Aufsteiger, der nächste Saison in der Super League darf, shooten. Und du dir eigentlich schon Gedanken machst, hey, es könnte sein, dass ich mir nächste Saison mein Debüt in der Super League gemacht wird. Und dann sind es 2 Wochen vor Saisonbeginn sind sie ins Trainingslager gegangen. Und dann einen Tag vor Abfahrt, bevor das Aufgebot gekommen ist, ist der Trainer zu uns jungen Spieler und hat dann ganz kalt, sage ich jetzt mal, gesagt, dass es für die Super League nicht lange. Obwohl man eigentlich sich doch auch gut etabliert hat, gute Spiele gemacht hat, immer Gas gegeben hat. Und dann so etwas zu hören, ist recht bitter gewesen. Und muss ich doch auch sagen, bin ich recht frustriert gewesen und doch auch hässig. Ja,
ja, es ist das Herzbusiness, oder? Und du hast vorher selber gesagt, schnelllebig. Oder? Ich glaube, das ist der Begriff, den man hier brauchen kann. Vielleicht auch, so wieder mal so ein Seiden, oder wenn man schon ein bisschen von den Themen redet, allgemein im Profifußball, da sieht man immer wieder, wie wie Trainer zu Vereinen kommen und ihr Spielsystem durchdrücken. Oder? Mhm. Und sie schauen einfach gar nicht unbedingt auf den Kader, dann kauft die Direktion von dem Verein genau die Spieler, die für ihr Spielsystem passt. Genau. Dann verlieren sie ein paar Spiele, sind sie wieder weg, der Trainer, mhm. und der Spieler steht und passt dem ins Spielsystem. Was haltet man als Spieler von diesen eben Schnelllebig, haben wir gerade gesagt, schnelllebigen Wechsel von dem totalen, oder von der totalen Ausrichtung auf die Philosophie vom Trainer. Und ist da nicht auch so ein bisschen die Haltung, hey, jeder von uns Spielern hat die und die Charakteristiken, es wäre doch sinnvoller, wenn der Trainer sich würde an uns anpassen, als wir uns am Trainer.
Definitiv, definitiv. Ich habe schon immer gesagt, ein guter Trainer hat die Eigenschaft, mhm. dass er weiss, was für ein Kader er vor sich hat, mhm. was für Persönlichkeiten, was für Charakter auf dem Platz, wie auch neben dem Platz. Und dass er mit diesen Spielern dann das Beste kann rausholen kann. Natürlich ist im Fußball halt normal, dass man sich Gedanken macht als Trainer, als Sportchef, welche Spieler kann man dazu holen, ja. wo das Niveau könnt mithalten oder auch natürlich das Niveau könnte verbessern. Also sage ich jetzt mal Starspieler oder Top-Transfer, wo man macht. Und das ist halt leider so im Fußball, dass wenn man als junger Spieler raufkommt, auf eine Position gesetzt wird, vor allem jetzt auch als offensiver Spieler, der im Fußball so gefragt ist, in jeder Liga. Mhm. Und dann ein Spieler geholt wird auf deiner Position, wo du eigentlich dann direkt, wo dir klar gemacht wird, dass du hinten musst anstehen. Mhm. Aber ja, das mit dem Trainerthema, wie gesagt, ich finde, das ist meine Meinung, dass ein guter Trainer mit dem gut kann umgehen, mit Spielern kann umgehen und natürlich auch dann dementsprechend das Spielsystem dann auch so anpasst, wie es eigentlich sollte gemacht werden. Mhm. Und ja, es ist immer schwierig, wenn ein Trainer kommt und eine Idee hat, was ich jetzt nicht falsch finde. Im Gegenteil, ist auch gut, wenn ein Trainer kommt, seine Idee umsetzen will. Aber dass man dann auf Spieler verzichtet, weil es einfach nicht ins System passt, finde ich irgendwo doch auch ist, ein bisschen unfair. Mhm. Aber ist halt der Fußball.
Das ist ja schlussendlich gleich, oder du hast ja gesagt, der Stepback hat deine Karriere vorwärts gebracht und du bist ja dann tatsächlich eben zu FC Schaffhausen gewechselt. Das ist eigentlich so deine erste, ich sage jetzt mal, längere und stabilere Phase in deiner Karriere. Du hast 3 Saisons dir verbracht, die erste Saison schon 7 Goal geschossen. Wie wichtig ist für dich das mental gewesen, der Wechsel zu Schaffhausen und die Etablierung wirklich in der ersten Mannschaft?
Sehr, sehr wichtig gewesen. Sehr, sehr wichtig, vor allem auch als ich neu zu Schaffhausen gekommen bin, hat mich auch der Selçuk Sasivari geholt. Und den habe ich jahrelang kennengelernt, halt auch von GC-Zeiten. Sehr, sehr lieber Mensch, sehr, sehr guter Mensch. Kann mit Spielern sehr, sehr gut umgehen, mit den Charaktereigenschaften. Weiss, wie er redet, weiss, wie er umgeht. Und das war für mich sehr, sehr wichtig, dass ich so eine Person hatte, zu dem ich auch ehrlich sein konnte, zu dem ich auch zurückgreifen konnte, wenn jetzt mal etwas nicht gelaufen ist oder nicht gut war. Und natürlich auch der Hakan, Ex-Profi, super Karriere gemacht. Und dann hat man doch auch einen gewissen Respekt, wenn so einer vor dir steht und dich möchte pushen, damit man den nächsten Step machen kann. Und wie du gesagt hast, erste Profi-Station, wo ich das Gefühl kann, das kann jetzt wirklich der nächste gute und sinnvolle Schritt sein, um die Ziele zu können erreichen, wo ich mir eigentlich vorgelegt habe.
Mir gehört relativ stark raus bei dir, dass du schon auch jemand bist, wo ich sage jetzt mal einen Trainer oder einen Staff braucht, wo weiss, wie sie mit dir umgehen müssen. Oder ich denke, das gehört so ein bisschen raus, dass du quasi dann auch wiederum das Vertrauen kannst in dich selber fassen, weil du merkst, das Vertrauen wird mir auch entgegengebracht. Merke ich das richtig?
Definitiv, definitiv. Ich sage jetzt mal als Beispiel eben mit dem Hakan. Super Karriere gemacht, super Spieler gewesen. Und er weiß ganz genau, was ein Spieler kann, vor allem offensive Spieler. Mhm. Er hat das schon vom ersten Tag gesagt und gesehen, welche Spieler was für Qualitäten die haben. Mhm. Und er hat immer uns dann ermutigt, das können auszuspielen, was man drauf hat. Man sollte das machen, was man kann und nicht kann. Und bei mir ist es dann genau so gewesen. Also er hat mich wirklich jedes Training und Spiel ermutigt, das zu machen, was mich ausmacht. Mhm. Ins 1 gegen 1 zu gehen, in den Abschluss zu gehen. Auch mal Ball verlieren, vertrippeln, das ist alles okay. Da hatte ich seinen Rücken gehabt, weil natürlich er auch selber weiss, wie es war. Klar. Und wenn man dann so jemanden hat, das stärkt einen. Mhm. Und klar, es gibt immer wieder Trainer, die kommen und andere Ideen haben und jetzt vielleicht nicht so viel auf den Spieler eingehen, weil sie halt nicht der Trainertyp sind, wo sich gut mit Spielern können, unterhalten oder zu leiten, weil sie halt so fokussiert sind auf System, auf Trainings, auf die Leistungen. Aber ja, zurück zu deinem Statement, definitiv. Mhm. Also ich denke, jeder Spieler, Fußballspieler, liebt das, wenn ein Trainer aktiv auf einen zugeht und sagt, was man machen sollte, was man nicht machen sollte, was man sollte verbessern und dass man auch dann den Rücken vom Trainer hat, wenn mal etwas schief geht.
Mhm. Aber der Hakan Jakin hat einfach ganz klar gesagt, hey, fokussiere dich voll auf deine Stärken, bau dich so gut wie möglich aus und Tschechen nicht auf den herumreiten quasi.
Nein, das nicht. Das nicht. Ich sage jetzt mal, ich habe schon seit klein auf, seit ich Fußball angefangen habe zu spielen, auf höherem Niveau, sage ich jetzt, bei GC, bei Basel, Winter Schaffhausen. Und auch jetzt höre ich eigentlich immer wieder das Gleiche, was blöderweise eigentlich stimmt. Ist so ein bisschen das Defensivverhalten. Mhm. Als Offensivspieler, wo man sollte ausbauen können, damit man natürlich auf höherem Niveau auch die Schwächen zumindest so gut im Griff hat, dass man nicht ganz
die Mannschaft zerstört quasi.
Genau. Aber ja, wie du gesagt hast, er war definitiv der, der zu mir gekommen ist und gesagt hat, du hast einen guten Schuss, du bist dribbelstark, du bist schnell, nützt genau das aus im Spiel. Klar, du musst defensiv musst deinen Mann haben, musst die Räume zumachen. Das ist Pflicht für jeden Spieler.
So.
Das hat mir extrem geholfen. Mhm. Vor allem auch als Junge, erstes Jahr. Sage ich jetzt mal im Profibereich dürfen können mitschuten, ist mir dann doch auch relativ leicht gefallen, dann mich können dort weiterentwickeln.
Hm. Hm. Mit Schaffhausen sind wir aber abgestiegen. Wie schwierig ist das für dich, gerade als Offensivspieler? Oder ist es ja nicht unbedingt die Supersaison, wo man kann, sich profilieren kann? Eigentlich sollte man meinen, wir können nachher noch mehr in die Zone sprechen, aber
Es hat eigentlich sehr, sehr gut angefangen im Abstiegsjahr. Wir hatten eine relativ junge Mannschaft gehabt. Sehr familiär in der Kabine selber, also es hat jeder mit jedem hat's gut gehabt. Man ist abseits vom Fußball, man ist zusammen gegessen, man hat Zeit zusammen verbracht, man ist gern auf dem Platz gewesen, zusammen, gern in der Kabine gewesen. Wie gesagt, es hat eigentlich nicht schlecht angefangen. Die ersten paar Spiele gewonnen, mal verloren, mal unentschieden. Es war jetzt nicht so gewesen, dass man wirklich von Anfang bis Ende Saison da in ein Loch hineingeht ist. Hat gut angefangen. Mit dem Ciriakos Forza noch dazumal.
Genau.
Wie gesagt, junge Mannschaft, aber freche Mannschaft gewesen. Sehr, sehr gut auf Konter gewesen. Mit schnellen Spielern, mit mir, mit dem Marc Giger, mit dem Stefan Seiler. Offensiv haben wir wirklich auch gute Qualitäten gehabt, Power gehabt für eine Mannschaft, die jetzt auf Papier abgestiegen ist.
So.
Es haben gewisse Faktoren nachher eine Rolle gespielt, wo es dann bergab gegangen ist. Mm-hmm. Wir sind eigentlich bis vor dem Servette-Göpp-Spiel in Euphorie gewesen. Dort der zweite, dritte Platz. Wir haben gegen Thun etwa zwei, drei Wochen vorher das Top-Spiel gehabt. Mm-hmm. Wo wir leider in der 90. Minute aus der Hand gegeben haben, ein 2-2 gemacht haben, aber wirklich ein super Spiel gemacht. Und wenn wir das gewonnen hätten, wären wir auf dem ersten Platz gewesen. Mhm. Und dann kommt das Göpp-Spiel. Bist in der Liga nicht schlecht dran. Und dann spielst du einen Kracher gegen Servette, haust dich raus aus dem Göpp. Und bist nächste Runde gegen IB dran. Und leider dann eben im Servette-Spiel habe ich mir einen Muskelfaserriss zugelegt. Mhm. Und ich sage mal, das ist dort so ein bisschen ein Standpunkt gewesen, wo es dann bergab gegangen ist, weil ich doch auch ein Keyplayer gewesen bin in der Mannschaft. Mhm. Und der Trainer mich gebraucht hat in dieser Zeit. Und ich sage jetzt mal, wenn man die Spieler gehabt hat, in einer Mannschaft eine gute Stammelf gehabt hat und wenn sich dann ein Keyspieler dort sich verletzt oder länger out ist, dann tut sich das Ganze nochmal umkrempeln. Mhm. Trainer wird nervös, fängt an rotieren, fängt an andere Spielideen aufzuzeigen. Mhm. Und dann ist es schwierig geworden, sich nochmal zu fangen können. Dann hat so ein bisschen die Serie angefangen mit Niederlagen, mit Spiel dumm aus der Hand gegeben. Nachher gegen IB. Leider dann auch aus dem Cup ausgeschieden, was eigentlich aber ein super Spiel war. Hätte auch anders können verlaufen. Hat man dann aber in den letzten Minuten gegen IB ein bisschen die Nerven verloren. 2-3 rote Karten direkt geholt und dann ist das Spiel gelaufen. Und dann im Winter hat es nicht so schlecht ausgesehen, wie es eigentlich war. Und dann ab Winter hat dann alles angefangen. Also die Negativspirale ist dann immer weiter und weiter gegangen. Und bei mir leider auch die Verletzungen. Zurückgekommen, trainiert, verletzt, wieder müssen Aufbau machen, ein paar Trainings gemacht, wieder verletzt, wieder müssen länger Aufbau machen. Das etwa 4-5 Mal hören. Ist dann recht heftig gewesen, muss ich sagen.
Ja, mental wahrscheinlich für die ganze Mannschaft sehr mürbend. Oder?
Ja, definitiv.
Und für den Trainer auch gerade noch mit. Oder? Also, da wieder, wir kommen wieder zurück zum Schnelllebigen. Oder? Du bist von Euphorie, hast gesagt, wir sind euphorisch, sie wären fast die Erste gewesen und dann geht es abwärts. Oder? Und
ja, definitiv.
Dann auch mit diesen Vertrauensverlust, mit der Nervosität eben, gegenüber, mit der roten Karte und so. Das sind alles Symptome eigentlich von etwas, das tiefer liegt. Oder?
Ja. Und jetzt auch ich, bis vor der Verletzung, vor der ersten grossen, wie gesagt, ist es gut gelaufen. Und im Winter bin ich da zusammengehockt mit dem Sportchef Jimmy Berisha noch dazumal. Und da hat er mir offen und ehrlich gesagt, du, wenn du dich nicht verletzt hättest, hätten wir dich für gutes Geld können verkaufen. Mhm. Es hat wirklich zwei, drei super Interessen, grosse Clubs, die Interesse gehabt haben. Hat mir leider die Clips nicht wollen sagen.
Das wäre die nächste Frage gewesen, aber ja, okay.
Die hat er mir leider nicht wollen sagen. Natürlich auch, damit ich da nicht komplett ins Loch gehe. Aber wie man sieht, schnellläufig. Es hätte andersrum können verlaufen. Keine Verletzung und im Winter wäre ich verkauft worden und hätte jetzt können, wo es auch gewesen wäre, den ersten Schritt machen können. Und jetzt, wenn man zurückschaut, ist es leider auf die andere Seite verfallen. Aber es ist definitiv ein sehr, sehr grosser Lernprozess für mich gewesen. Was mich bis heute prägt und mich auch gestärkt hat.
Ich glaube, was viele unterschätzen, ist, dass das Druckkämpfen von einer Verletzung stärkt nicht unbedingt nur den Körper, sondern vor allem auch die Mentalität, oder?
Ja.
Definitiv. Also, du bist fast noch mehr gefordert gewesen, wahrscheinlich als in der Reha von den Muskeln quasi, oder nicht?
Ja, also Ich muss ehrlicherweise sagen, vor diesen grossen Verletzungen, ich habe nicht grosse Verletzungen gehabt. Die einzigen, die es gewesen sind, war eben der Meniskus. Ja. Aber das war in jungen Jahren, gewesen. Das war mit 17, 18, 16, ich weiß es nicht mehr, relativ früh, ja genau. Aber dort durch nachher, bis vor dieser Verletzung, vor dem Muskelfaser, ist eigentlich keine grosse Verletzungen gehabt. Und ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe mich dank der Verletzung dann auch wir müssen natürlich auch professionalisieren. Ich habe es ein bisschen auf die leichte Schulter genommen. Man hat bis dahin, sage ich jetzt mal, ein bisschen gegessen, was man hat wollen. Man ist gut schlafen, wenn man hat wollen, wenn man müde war. Man ist mal das Wochenende länger wach mit Kollegen. Ist ein bisschen Seich machen. Was ja eigentlich völlig normal ist als junger Spieler, als junger Mann. Aber das hat mir dort nochmal ein bisschen die Realität gezeigt, hey, ich möchte Fußballspieler sein und für das muss ich auch opfern, für das muss ich auch investieren in mich selber, in meinen Körper. Ich muss schauen, was ich esse, ich muss schauen, wie viel ich schlafe, was ich abgesehen vom Fußball mache, für Regeneration, Zusatztraining jetzt auch. Einfach auch ein bisschen auf meinen Körper hören, was er braucht, was er eben nicht braucht. Und ja, wenn ich jetzt zurückschaue, hat mich das sehr, sehr geprägt und das hat mich um einiges reifer gemacht als Profi-Athlet, als Profispieler, wo ich zurückschaue und sagen kann, ich kann mich dort nochmal extrem können verbessern. Auch eben, wie du gesagt hast, im Mindset.
Ja. Also du hast wie irgendwann realisieren, hey, es ist nicht Gott gegeben, dass mein Körper mich trägt und mein Körper ist mein Arbeitswerkzeug. Oder? Genau. Also, schaffst du mit irgendeinem Coach zusammen oder machst du es trotzdem alleine, so Ernährung und so?
Anfangs habe ich mich mit Ernährungsberater getroffen. Habe dort versucht, ein bisschen Struktur in meine Arbeitswoche zu etablieren. Hat mir nicht so gefallen, muss ich ehrlicherweise sagen. Es war sehr strikt gewesen, so. Am Montag darf ich das essen, Dienstag das, Mittwoch das und eigentlich immer wieder so ein bisschen das Gleiche. Und dann habe ich dann einfach so selber mich schlau gemacht, was gut ist für mich. Ich bin zu Ärzten gegangen, Blutabnahmen gemacht, was mir fehlt. Im Internet recherchiert, was für gute Nahrungsergänzung, was ich nehmen kann, was ich nehmen darf. Wie sollte man sich ernähren, Vorspiel, nach dem Spiel, so Sachen. Und haben mir dann blöd gesagt, wie selber so ein bisschen einen Plan erstellt, was ich darf essen, wann, wie.
Was ich noch krass finde, oder? Du hast vorher gesagt, du hast eigentlich, abgesehen vom Meniskus, keine grossen Verletzungen gehabt bis zum Muskelfaser. Oder wenn man deine Karriere anschaut, dann haben wir jetzt den Step-Back zu Vinti. Du bist nicht so lange geblieben in Basel. Also hat so ein bisschen, ich sage jetzt mal, die Bremsen nicht gegeben auf sportlicher Ebene. Und nachher läuft es zum ersten Mal. Und dann kommt der Muskelfaser. Also das ist schon doppelt hart, oder?
Ja, definitiv. Also ich muss wirklich sagen, dass die Verletzung, die hat mich wirklich ganz, ganz tief getroffen. Einfach auch aufgrund, weil ich habe gesehen, wie schnell es kann gehen im Fußball, wenn man performt. Es reicht wirklich zwei, drei Spiele und die richtigen Leute und natürlich auch das richtige Glück muss man haben. Es ist auch viel verbunden mit Glück im Fußball, dass die richtigen Leute zur richtigen Zeit dort sind und der richtige Trainer schaut.
Aber People's Business, oder?
Genau. Und es hat mich dann wirklich dort eigentlich gebrochen, weil ich gesehen habe, dass, wenn es gut läuft, kann es schnell gehen. Und dann auch wirklich schnell hoch. Mal zwei, drei Stufen überspringen können. Und dann kommt Verletzung. Und dann denkt man, ja, okay, ich bin jetzt drei, vier Wochen out. Ist ein Faserriss. In der Regel geht das vier Wochen. Dann kommt man nach vier Wochen zurück. Und nach ein paar Tagen passiert das Gleiche. Mhm. Und dann heisst es auf einmal, ja, 6 bis 8 Wochen.
Mhm.
Und die Zeit vergeht so langsam, mhm. wirklich extrem langsam, wenn man verletzt ist. Vor allem, man ist im Stadion, man ist in der Kabine mit den Spielern und mhm. die gehen ins Training und du musst Reha machen. Schaust das Training zu und denkst dir, ey, ich will eigentlich wirklich nur auf dem Platz sein.
Mhm.
Und das darf man als Spieler eigentlich wirklich nicht unterschätzen, dass man wirklich auch einfach darf trainieren und darf auf dem Platz sein und darf spielen. Auch wenn es manchmal ein bisschen hart ist und man spielt nicht und man kommt nicht zu wenig Minuten. Aber wenn man verletzt ist, ist es ist der Tod für einen Spieler. Man kann nicht das machen, was man liebt eigentlich.
Ich habe ja die Folge eigentlich eingeleitet und gesagt, dass ich ein Gespräch von Verletzungen. Wenn du das jetzt hörst, wie ich das so sagen, ist das... bewegt dich das noch immer noch irgendwo, triggert das dich, weißt, dass du sagst, hey, schiess mich an, dass man mich so muss vorstellen, oder? Ich wünschte, es wäre anders. Oder im Gegenteil, führt das auch ein bisschen zu Stolz, dass du sagst, hey, trotzdem dort, wo ich heute bin, wie ich jetzt spiele, das bestärkt mich, dass ich durch die Zeit durchgekämpft habe.
Ein bisschen beides, weil auf einer Seite wie ich vorher gesagt habe, hat es mich definitiv gestärkt. Es war ein Lernprozess gewesen. Es hat mich reifer gemacht als Mensch auch und als Spieler. Und auf der anderen Seite ist mir von Verletzungen zurückgekommen. Ich sage jetzt mal, letztes Jahr hat das Ganze so ein bisschen aufgehört mit den ganzen Verletzungen. Ich habe keine Probleme mehr gehabt, Gott sei Dank. Und dann muss man sich aber von anderen Leuten anhören, wenn man einen Verein sucht oder mit Vereinen redet und Verantwortlichen, heisst es dann ja, ich sage jetzt mal, vor allem auch in der Schweiz, weil man jetzt, sage ich jetzt mal, meinen Namen kennt auch in der Schweiz, muss man sich dann anhören, ja, talentierter Spieler, grosses Potenzial, aber lang verletzt gewesen.
Immer das Aber.
Genau. Und das macht mich irgendwo durch schon ein bisschen hässig, weil klar muss man immer mit dem Risiko rechnen, dass man sich verletzt im Fußball. Das ist leider part of Football. Aber man sollte auch irgendwo durch so ein bisschen, wie soll ich dem sagen, so ein bisschen blind Vertrauen schenken und sagen, hey, er hat zwar jetzt eine schwierige Phase durch sich gehabt, viele Verletzungen, aber man weiss vom Potenzial, man weiss vom Talent, man weiss vom Spieler selber, was er eigentlich drauf hat, wenn man fit ist.
Mhm.
Dem sollte man jetzt einfach Zeit geben, um sich können, wieder zu finden können nach einer Verletzung.
Mhm.
Und ich meine, ich sage jetzt mal, überall anders wird das gemacht.
Mhm.
Sage jetzt mal im Ausland, da werden junge Spieler geholt. Da lange ein Spiel, zwei Spiele gut gespielt gegen, sage ich jetzt mal, grosse Gegner in einem Champions League-Duell, Conference League, was auch immer. Da wird blind Vertrauen geschenkt und mal klappt es nicht.
Mhm.
Aber das ist das Risiko, wo man hat im Fußball.
Mhm.
Das hat mich lang hassig gemacht, weil wie ich gesagt habe, ich weiß, was ich kann, ich weiß, was ich in einer Mannschaft kann mitbringen und dass man dann mir sagt, ja, immer das Gleiche, Potenzial und es ist schade zu hören, aber irgendwo durch, es ist normal, es ist verständlich auch, aber es geht weiter.
Gut, dann tut es mir leid, dass ich dich so angekündigt habe, aber ich habe in meiner Ankündigung natürlich auch gesagt, dass du jetzt aus einer sehr, sehr starken Saison kommst, in einem schwierigen Umfeld. Da kommen wir jetzt zu der jetzt ausgelaufenen Saison beim AC Bellinzona. Du hast in einer Mannschaft, die eigentlich eher verteidigt, oder? Wo ein Schlusslicht war, einige wirklich sehr viel Scorerpunkte, kann man sagen, geholt. Viel Aufmerksamkeit hast du auch auf dich gezogen. Wie erklärst du dir deine gute Form, die du jetzt hier gezeigt hast?
Ich muss in erster Linie sagen, bevor ich zu Bellinzona gewechselt bin, bin ich lang vereinslos gewesen. Mhm. Also eigentlich praktisch nach Abstieg mit Schaffhausen bis wirklich einen Tag vor Saisonbeginn vereinslos gewesen. Kein Interesse ist da gewesen, aber immer wieder das Gleiche halt. Mhm. Bin lange für mich allein am Trainieren gewesen. Ich habe mich fit behalten. Habe auch dürfen auf Deutschland zum SV Sandhausen dürfen dort zeigen und auch zwei Wochen mich können fit halten und mich können auch repräsentieren dort. Und dann habe ich mich entschieden für die Schweiz, für die Challenge League, für den AC Bellinzona. Und es war zu dem Zeitpunkt noch ungewiss gewesen, ob das der richtige Step ist jetzt in meiner Karriere. Und Gott sei Dank, heute kann ich zurückschauen und sagen, es war absolut richtig Schritt gewesen. Weil ich bin gekommen, ich bin gewollt gewesen vor allem. Ja. Das war ein entscheidender Faktor gewesen, dass ich gewollt gewesen bin, dass sie mich wollen holen und in meine Fähigkeiten Vertrauen geschenkt haben. Und dann ist es schnell gegangen. Da habe ich wirklich wieder das können spielen, wo ich schon immer gezeigt habe, auch schon zu Schaffhausen-Zeiten, dass ich das drauf habe. Und ja.
Aber so ein Fall ist schon chaotisch, oder?
Ja, aber mit dem habe ich gerechnet.
Ja, mit dem kannst du auch umgehen?
Mit dem kann ich auch umgehen, definitiv. Ich bin, ich sage jetzt mal, ein recht robuster Spieler. Die Leute können mir ihre Meinung sagen, ob es dann stimmt oder nicht, ist jedem seins überlassen. Aber ich bin recht resilient, was das angeht. Und ja, wie du gesagt hast, ist ein schwieriges Umfeld. Aber ich habe mit dem gerechnet und ich bin mir bewusst gewesen, dass wenn ich zu Bellinzona gehe, dass es so wird sein, weil ich halt auch schon länger in der Challenge geshootet haben und halt auch immer wieder von anderen Spielern, Kollegen, die da gespielt haben, die in Bellinzona gespielt haben, halt geschichtlich erzählt haben. Wie gesagt, mit dem habe ich gerechnet, aber das ist mir in erster Linie wirklich egal gewesen. Weil ich bin mit einem Ziel dort angegangen und das ist performen. Performen, mein Spiel machen, natürlich auch für die Mannschaft. Aber mich wieder so ins Schaufenster zu spielen, dass andere Vereine, andere Leute sehen, hey, es geht doch auch ohne Verletzungen und es geht doch auch über eine längere Zeit.
Ja. Und das hast du ja eindrücklich geschafft. Jetzt aber, oder? Der Verein selber hat jetzt nicht gerade eine ganze Saison hinter sich. Du aber spielst deine beste Saison. Wie trägt man das? Oder die Clubleistung von der eigenen Leistung? Oder? Also, du hast dein Ziel erreicht, gleichzeitig aber steigt der Verein ab. Ist so ein bisschen, oder? Ist ein zweischneidiges Schwert?
Ja. Ich sag mal, wo ich gekommen bin, ist mir bewusst gewesen, mit was ich zu tun habe. Und es ist mir dann auch schnell klar geworden, wieso ich überhaupt die ganzen Gerüchte, Geschichten gehört habe. Ich bin gekommen, nach ein paar Monaten, ein paar Wochen, Trainerwechsel. Dann hast du einen neuen Trainer gehabt, also eigentlich ganzes Staff. Und dann hast du mit denen ein komplett anderes System gespielt, komplett andere Spielphilosophie. Und nach ein paar Monaten Trainerwechsel.
Same.
Es war keine Konstanz drin, wo man dann als Mannschaft wirklich sich können aufbauen. Und ich glaube, das war auch so ein bisschen der Knickbruch gewesen, als Mannschaft. Dass man einfach keine Konstanz drin hat, im Sinne von, dass man sich so zusammenspielen kann, dass man eine Mannschaft auf dem Platz ist. Dass man, auch wenn es mal schlecht läuft, dass man aber sagen kann, hey, wir sind eine Mannschaft, wir haben eine schwierige Phase, aber es reicht ein Spiel, dass man wieder so ein bisschen in den Lauf kommt. Und das war gar nicht der Fall gewesen, aus mannschaftlicher Sicht. Aber ich, wie gesagt, bin mit einem Ziel dort angegangen und das ist für mich schauen und für mich performen. Um mir auch irgendwo durch die Bestätigung zu geben, hey, was andere, sage ich jetzt mal, hindurch behauptet und sagen, das stimmt absolut nicht. Und ich bin dann irgendwann in so einen Tunnel reingekommen, wo ich wirklich dann einfach in einen Lauf reingekommen bin, wo ich zu Goal gekommen bin, zu Assists gekommen bin, zu Chancen, zu Spielen, wo ich eigentlich an mich gerissen habe, als alleinstehender Spieler. Klar, es braucht eine Mannschaft, damit auch ich kann funktionieren kann. Aber man sieht es in anderen Top-Top-Vereinen, dass es immer gewisse Spieler gibt, die rausstechen, die interessant sind, um überhaupt anschauen.
Was ja der Mannschaft schlussendlich auch hilft, oder?
Genau, absolut. Absolut.
Ich habe es erwähnt am Anfang, es gibt heute wieder mal etwas zu gönnen. Ich habe hier ein Trikot von Willi Vogt, natürlich auch unterschrieben, vom AC Berinzona auf dem Tisch. Zum Gönnen, ganz einfach, Storytime auf Instagram folgen, Willi Vogt auf Instagram folgen und unter dem Video, unter dieser Folge oder auf Instagram kommentieren, in welchem Land der Willi Vogt geboren worden ist. Der Einnahmeschluss ist am Freitag, 12. Juni, um 13:30 am Nachmittag. Der Gewinner wird von uns kontaktiert via DM. Viel Glück miteinander. Die Saison ist beendet und du hast dein Ziel sicher erreicht. Darum stellt sich jetzt die Frage, oder? Wo, wie geht es weiter? Wie sieht die Zukunft aus?
Ich muss ehrlicherweise sagen, es ist noch alles offen. Ich mache mir da keinen Stress. Klar, Angebote sind reingekommen. Interesse ist da. Mhm. Definitiv, das kann ich und darf ich nicht verneinen. Aber wie gesagt, ist noch alles offen, weil ich möchte mir die Zeit geben, um dann wirklich auch können den richtigen Step machen und den richtigen Schritt gegen rauf. Definitiv.
Das klingt schon ein bisschen nach Heimifeis, muss ich sagen.
Ja, definitiv. definitiv.
Aber du bist zufrieden mit der Richtung, wo sich vor dir zeigt, quasi.
Ja. Also, ich kann auch sagen, es ist In- und Ausland das Interesse da, Angebot auf dem Tisch. Wo es mich dann anzieht, das weiß ich noch nicht.
Hast du Präferenz in Ausland? Oder? Also würdest du sagen, ich würde gerne in der Schweiz noch den nächsten Schritt vielleicht eben in die Super League machen?
Ich würde gerne den Schritt machen in die Super League.
Ja.
Der ist sicher auch möglich. Den würde ich sehr gerne machen. Es muss natürlich auch alles außenrum stimmen.
Wie immer.
Und ich sage auch mal, das Ausland ist sicher auch ansprechlich. Einfach auch aus Grund, weil ich halt dort ein völlig neuer Mensch bin. Die Leute kennen mich dort nicht. Zumindest nur die, die mich dann verpflichtet.
Absolut.
Aber kann und darf auch ein guter Schritt sein, wenn man den Schritt ins Ausland macht. Man sieht es auch bei anderen Spielern, wo sich entscheiden für den Schritt ins Ausland wie den Schritt in der Schweiz. Aber ich bin für beides offen und ich finde beides sehr, sehr interessant und sicher auch der richtige Schritt.
Gibt es eine Liga, jetzt vielleicht nicht nächste Saison, oder, aber generell mal in deiner Karriere, wo du sagst, die möchte ich mal erlebt haben? Was ist deine Lieblingsliga so in Europa, wo du sagst, wow, das wäre etwas für mich? Vom Spielstil ist es eher Spanien?
Oder? Ich glaube, vom Spielstil schon
Spanien,
sehr, sehr tendierend auf Spanien.
Ja.
Wie du gesagt hast, Spielstil sicher. Andererseits das Leben dort.
Also, das Wetter ist auch nicht so schlecht.
Das Wetter ist nicht schlecht. Je nachdem, wo du bist, hast du das Meer. Immer gutes Wetter, heiß, gute Verhältnisse, mit guten Plätzen. Schöne Stadien, schöne Stadt.
Definitiv. Nein, ich glaube, es lässt sich gut leben dort. Ja, definitiv.
Ja.
Bevor aber dein nächster Schritt kommt als Fußballer, steht noch die WM an. Was meinst du? Wer gönnt?
Ich hoffe natürlich Brasilien.
Mhm.
An erster Stelle. Zweiter Stelle natürlich die Schweiz. Die Schweiz hat schon seit Jahren gezeigt, was sie drauf haben, dass sie nicht mehr der Underdog sind, sondern wirklich auch fighten können und in grossen Spielen Gutes können auf den Platz bringen. Und ich sage, mit dem Kader jetzt, wo die Schweizer Nazi hat, haben sie, sage ich jetzt mal, gute Chancen, damit sie weit können vorausgehen.
Und wenn Brasilien gegen Schweiz ist, dann sind wir für Brasilien, oder?
Ist so ein bisschen ein Zwiespalt.
Nein, wieder ein bisschen heimlich feiss, aber...
wirklich ein bisschen Zwiespalt.
Aber ich muss jetzt gleich fragen, oder? Jetzt ist der Ancelotti ja bei Brasilien und der nimmt den Neymar nicht mit. Oder es sieht so mindestens danach aus, als würde er nicht unbedingt mitnehmen. Du als Verehrer von Neymar musst unzufrieden sein mit der Entscheidung.
Ich muss ehrlich sagen, ich bin fest davon überzeugt, dass er ihn trotzdem mitnimmt. Erstens auch, weil du so viel Druck in dem Land hast, um wieder nach Jahren, Jahrzehnten eine WM zu bringen können. Und der Druck einfach enorm ist. Und er sich praktisch eigentlich keinen Fehler erlauben darf. Und wenn dann so einen Namen die heilst, obwohl er eigentlich jetzt momentan gut, sage ich jetzt mal, gut drauf ist und fit ist. Und meiner Meinung nach ein fitter Neymar auch im jetzigen Zustand besser als 80-90% der Spieler sein kann.
Okay.
Und ja, ich denke schon, dass er ihn mitnehmen wird.
Gut, wir werden es sehen. Wir werden es auch sehen, wo es dich anzieht. Bis dahin, danke vielmals für deine Offenheit. Es war sehr interessant, mit dir heute zu reden, deinen Weg durchzugehen, deine Rückschläge können zu besprechen, deine Verletzungen und jetzt eben auch die starke Phase. Und wir drücken dir Daumen, dass es dahin geht, wo du gerne hin würdest gehen.
Ich danke euch, dass ich eingeladen worden bin, dass ich jetzt auch ein bisschen von meiner Geschichte erzählen darf. Dass auch Zuschauer sehen, ja, wie es kann ablaufen in guten Phasen wie in schlechten Phasen.
Ja.
Und dass ich hart am Arbeiten bin, Tag für Tag, dass ich mir im Fußball einen Namen
machen. Wir sind gespannt und danke an euch zu Hause fürs Zuhören. Wie immer, abonniert doch unseren Kanal, lasst ein Like da, einen Kommentar, teilt unsere Folge teilen, macht beim Filmspiel mit und dann sehen wir uns nächsten Monat wieder bei einer neuen Folge von Storytime, mitten in der WM. In dem Sinne noch einen guten WM-Start alle.